Ja, wir haben uns vor längerer Zeit mal vorgenommen, auf Anregung von Jurek, Marius und Jakob, dass ist schon ewig her, wir haben mal mit denen gelabert und sie meinten so, ey, wollt ihr nicht mal was bei den Teens zum Thema Sex machen und Alkohol und Drogen und sowas? Und ja, da dachten sich die Mitarbeiter eigentlich, ja, ist gut, wollen wir machen. Wir haben es dann auch irgendwann geschafft, dieses sexy Dingsbums zu machen. Nein, das kann man jetzt missverstehen. Wir haben es irgendwann geschafft, ein Themen oder zwei, wir haben sogar zwei Abende oder drei sogar. Es war sehr lange, es kam mir nur so lange vor, weil das Thema vielleicht auch so ein bisschen peinlich ist oder war manchem. Ja, wir haben das hingekriegt, wir haben dann aber irgendwie es nicht hingekriegt, gleich Drogen nachzuschieben. Sorry. Das kann man jetzt auch missverstehen. Okay, ich sage jetzt dazu nichts mehr. Also, das Ganze hieß ja eigentlich Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Den Sex haben wir hinter uns. Jetzt kommen die Drugs. Ja, Entschuldigung, den Part. Den Themenabend zum Thema haben wir hinter uns. Jetzt kommen Alkohol und Drogen. Ja, und ich weiß, ihr habt euch schon auch gefreut. Weil ihr ja alle keine Probleme damit habt, genau wie ich. Und total über diesem ganzen Thema steht und ja, völlig heilig hier über diese Erde, ja, gar nicht mehr wandelt, sondern schwebt eigentlich. Berührt euch das auch wenig, aber einfach nur so, vielleicht um euer Wissen irgendwie aufzupumpen, euer Bibelwissen. Nein, ist doch klar, wir haben alle damit zu tun, auf die eine oder andere Art. Entweder wir, keine Ahnung, wir mögen Alkohol, wir mögen Drogen, wir mögen sowas. Es zieht uns irgendwie an, was durchaus irgendwie so ist, weil es hat eine Anziehungskraft, es hat eine Faszination, man ist neugierig, man muss das irgendwie mal erlebt haben. Entweder ist es so, oder ihr habt Freunde und Klassenkameraden, die, keine Ahnung, vielleicht da drin sind, die vielleicht regelmäßig, keine Ahnung, trinken oder kiffen oder, na, ich hoffe, schlimmere Sachen hoffentlich noch nicht in eurem Alter. Aber gut, ne, es ist natürlich, wissen wir alle, dass manche als Kinder damit anfangen und auch schon mit härteren Geschichten. Ich weiß es nicht. Ich persönlich kannte Leute, die haben auch wirklich krasse Drogen genommen. Ich oder Laura kannte zumindest jemand auch hier aus dem Kreis, nicht aus der Gemeinde, aber so im Umfeld der Gemeinde, im Freundeskreis, der auch dann gestorben ist, zum Beispiel an einer Überdosis damals, ne? War in der Gemeinde. Also, es ist nicht so, dass, keine Ahnung, nur weil ich erwachsen bin oder so, ich nie damit zu tun hatte. Und auch nicht, dass ich keine Leute kennen würde, die ja, ziemlich hart da drin waren und die es letztendlich auch erwischt hat dadurch. Also es ist ein Thema, was immer persönlich ist, weil wir mindestens einen kennen, wo wir wissen, ja, keine Ahnung, es ist gefährlich, was der Junge da macht oder das Mädel. Gut, aber es geht halt heute nicht hauptsächlich darum, wie ich schon gesagt habe, was ich jetzt dazu meine zum ganzen Thema oder was eure Eltern zum ganzen Thema Alkohol und Drogen sagen, was eure Lehrer zu dem ganzen Ding sagen oder was andere Gemeinden oder auch sogar unsere Gemeinde dazu sagt. Es ist einfach heute der Abend, wo wir versuchen mal zu gucken, was sagt die Bibel eigentlich dazu. So, was findet man überhaupt? Findet man überhaupt was darüber? Wenn ja, was findet man über das Thema? Und ja, wie auch bei dem Themenabend vorher, ich sage jetzt nicht, dass hier ist vollständig, was ich euch heute darüber, was wir zusammen auch durchlesen werden vor allem. Das ist nicht eine vollständige Sammlung aller Textstellen, die sich irgendwie damit beschäftigen, auf keinen Fall. Da gibt es wahnsinnig viel eigentlich. Es ist nur eine kleine Zusammenstellung und ich hoffe, es gibt uns einen ganz coolen Überblick zum Thema Alkohol und Drogen. Wenn man über Drogen spricht, in Bezug auf die Bibel, Altes und Neues Testament, dann redet man hauptsächlich von Alkohol. Deswegen kann ich euch heute auch nichts über Heroin oder Kokain oder Tralala erzählen, wie auch immer, Crystal, was weiß ich, Dingsbums, egal. kann ich euch im Grunde nicht viel zu sagen, aber ihr könnt diese ganze Drogengeschichte einfach ganz easy übertragen. Denn letztendlich handelt es sich auch bei Alkohol um eine Droge, die zwar nicht bewusstseinserweiternd ist in dem Sinne, aber natürlich Rauschzustände herbeiführt. Und ja, letztendlich finden wir dann doch ziemlich viel dazu in der Bibel. Okay, und da es in der Bibel hauptsächlich ums Volk Israel geht, beschäftigen wir uns natürlich mit der Droge, die das Volk Israel hauptsächlich zu sich genommen hat, und das war Wein. Wein und Rauschtrank, ja, so steht das immer in der Bibel. Oft steht es zusammen so, ja, ihr trinkt Wein und Rauschtrank. So, das sind so die zwei, das ist so das dynamische Duo, Wein und Rauschtrank. Rauschtrank kann auch übersetzt werden mit starkem Getränk. Und ich finde, wenn man das Wort starkes Getränk nimmt oder starker Trank, dann wird schon ziemlich deutlich, dass das heißt, dahinter steckt eine ziemliche Kraft. Es ist ein starkes Getränk. Ja? Das heißt, in diesem Getränk liegt eine bestimmte Kraft, mit der wir umgehen. Wenn wir das trinken, dann hantieren wir mit einer bestimmten Kraft herum. So, ne? Wenn wir Alkohol saufen. Das wiederum sagt uns, okay, wenn man mit solchen Kräften herummacht, gehört auch eine gewisse Vorsicht letztendlich dazu und eine gewisse Umsicht. Das Ganze ist halt nicht harmlos. Okay, das ist euch alles klar, das weiß ich auch. Das haben, wie gesagt, habt ihr wahrscheinlich schon hundertmal in der Schule irgendwie durchgenommen. Gut, es ist letztendlich der Wein, über den wir heute hauptsächlich reden werden. Im Alten wie im Neuen Testament. Es gibt drei verschiedene Wörter in der Bibel für Wein. Es gibt einmal das Wort Yajin oder Yajin oder wie auch immer man es ausspricht. Ich kann kein, was auch immer, Hebräisch. Yajin heißt Wein. An manchen Stellen steht Sheka, das heißt Rauschtrank, also starkes Getränk. Und in manchen Stellen findet man auch Tirosch, das heißt neuer Wein oder süßer Wein. Also diese drei Arten von Alkohol begegnen uns in der Bibel. Wein, starkes Getränk und neuer oder süßer Wein. Es gab eine ziemlich lange Zeit lang so eine Art Diskussion unter Christen darüber, was ist dieser neue süße Wein? Ja? Weil es gibt so Theorien, und das muss man einfach sagen, Die christliche Welt ist zu diesem Thema Alkohol natürlich nicht unvorbelastet, sondern da gibt es natürlich jahrhundertealte Lehren oder auch neuere Lehren zum Thema, die so weitergegeben werden, ja, die auch durchaus oft Sinn machen. Aber die einen sagen zum Beispiel, ja, es gibt zum Beispiel eine Art Wein in der Bibel, wo kein Alkohol drin war. Das war halt einfach nur Traubensaft, wurde aber übersetzt mit Wein, fälschlicherweise. Ja, das macht es natürlich einfach, aber das ist uns natürlich eine Hilfe, wenn wir zu so schwierigen Stellen kommen, wo Jesus also hunderte von Litern Wein produziert hat, sozusagen mit einem Fingerschnipsen. Ja? Das gute Wasser, ja, das gute, gesunde Wasser, wenn man so will, zu todbringendem, sündigen Getränk verwandelt hat. Das geht für viele Christen natürlich halt gar nicht. Und warum geht es nicht? Ja, weil Jesus kann das ja nicht gewollt haben. Warum kann das nicht gewollt haben? Ja, weil es halt nicht so sein kann. Also, man dreht sich so ein bisschen im Kreis und viele Christen sagen halt, ja, diese Sache mit Jesus, das war halt, wie gesagt, er hat da Traubensaft gemacht für die Leute, zu der Hochzeit, und ja, ich finde, man überstrapaziert dann aufgrund dieser, weil man das unbedingt haben will, dass Jesus keinen echten Alkohol gemacht hat, sondern man will unbedingt haben, dass er nur Saft gemacht hat, geht man dann Kompromisse ein im Übersetzen von verschiedenen Wörtern und strapaziert den Kontext stark, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist einfach so. Und das versuche ich heute nicht zu machen, aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja, Gut, aber diese Unterscheidung weiß man eigentlich heute, wenn man ehrlich ist, gibt es sie nicht. Wein ist Wein in der Bibel. Natürlich gibt es starkes Getränk, es gibt Tirosch, das ist süßer Wein, der war aber teilweise wohl noch krasser als der normale Wein. Der hat noch mehr geballert. Ja, gut, aber sicherlich wird sich darüber auch noch gestritten und sicherlich gibt es auch noch viele Theologen und so, die sagen, nein, das war Saft oder was weiß ich. Klar, so ganz genau weiß man es nicht. Allerdings gibt es halt viele Bibelstellen, die nahelegen, dass das halt wirklich ganz normaler Wein war, der auch ziemlich krass war. Gut, lass uns mal anfangen. Ihr schlagt mal am besten eure Bibel auf, wir werden ziemlich viel blättern. 1. Mose, Kapitel 9. Eine der ersten Stellen, wenn nicht die erste Stelle, und ich denke, es ist die erste Stelle, in der uns Drogen begegnen in der Heiligen Schrift, ist Kapitel 9 von 1. Mose. Da geht es um ein sehr, also es ist eine sehr delikate Geschichte, weil es da schließlich nicht um irgendeinen Günther von der Straße geht, der besoffen irgendwo in der Ecke rumliegt vom Supermarkt. Nein, da geht es um unseren heiligen Vorvater, ist ja nun mal so. Vorfahre, auch im Glauben. Ein Wahnsinnstyp, wirklich. Man muss das einfach echt respektieren. Noah hatte so ein Vertrauen in Gott, so ein Glauben. Gott hat ihn das selber bestätigt. Noah hat diese Arche gebaut. Gegen alle Widerstände hat er dieses Schiff gebaut. Ist mit seiner Familie auf dieses Schiff gegangen, hat diese unglaubliche ganze Flut erlebt, überlebt. Und dann lesen wir hier, ja, natürlich war Noah kein perfekter Mensch, obwohl Gott wirklich Gefallen an ihm hatte. Dann lesen wir hier diese Geschichte, die verwirrend ist natürlich, ne? Wenn man zweidimensional denkt. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und hier wird sich gestritten, manche übersetzen, begann als erster Weinberge zu pflanzen. Man streitet sich so ein bisschen, war Noah der erste Weinbauer oder nicht? War er der erste Winzer oder nicht? Keine Ahnung. Vers 20 von Kapitel 9. Ist ja auch egal. Zumindest baut er diesen Weinberg an. Und wenn man Wein anbaut, dann will man natürlich wahrscheinlich auch Wein trinken. Beziehungsweise gut, man könnte auch die Trauben essen. Man könnte auch Traubensaft machen. Aber Noah machte Wein. Und da steht, und er trank von dem Wein und wurde betrunken. Das irritiert schon mal in Bezug auf Noah, finde ich. Das wusste ich früher irgendwie nie. Das habe ich irgendwie. Stand auch nie in der Kinderbibel. Ist auch irgendwie verständlich. Aber ja, manchmal denke ich halt, ja, wir sind so geprägt von unseren Kinderbibeln, was auch okay ist irgendwo. Aber unsere Kinderbibeln lassen immer, nicht immer, aber lassen oft die Hälfte weg. Und gerade diese Stellen, diese schockierenden Stellen, ja, das ist für Kinder natürlich auch schwer zu verstehen. Der Noah ist ja ein Lieber. Und Kinder teilen sich das ja so ein, ne? Das ist ein Lieber und das ist ein Böser. Und das ist so ganz einfach alles. Und warum ist dann der Liebe dann so doof am Ende der Geschichte irgendwie, ne? Ja, und auch für uns ist das nicht so leicht zu verdauen. Und Noah, ein Landmann, begann auf Weinberge zu pflanzen. Er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Inneren seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Jungs! Oh Leute, oh nee, ey. Habt ihr Papa gesehen? Nee. Wieso? Alter. Boah. Habt ihr gemerkt, dass Papa übelst besoffen ist? Ja, war ein bisschen komisch vorhin. Junge, der liegt nackt im Zelt. Alter, fahrt es euch mal bitte. Der liegt einfach nackt in seinem Zelt rum, der Papa. Also, er muss das unbedingt seinen Brüdern erzählen. Das ist die Sensation. Gut, die hatten ja auch kein Fernsehen und so. Das war dann schon mal der Hammer, wenn sowas passiert. Nein, ey. Die haben eine Sintflut erlebt und alles. Also, ich glaube, die mussten jetzt nicht unbedingt besonders entertained werden. Oder die haben sich bestimmt auch nicht gelangweilt. Also es ist trotzdem für den Sohn schon, äh, und verwirrend, dass sein Vater da so nackt rumliegt. Stellt euch das mal bei euch zu Hause vor. Nein, stellt es euch nicht vor. Wow. Ich kenne meinen Vater ja nicht, deswegen kann ich ihn mir zum Glück nicht nackt vorstellen. Okay. Schluss jetzt. Also, ja, ist okay. Also da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Ja, erstmal wollten die das nicht sehen, so. Zweitens, denke ich, wussten sie, dass es ihrem Vater total unangenehm sein würde. Also, ne, einfach, keine Ahnung. Der Vater hat wahrscheinlich sich auch immer umgedreht, wenn er pinkeln musste oder so. Und sie wussten, das ist was unserem Vater jetzt nicht egal ist oder so, ne? Dass wir irgendwie alle seinen Pullermann sehen oder so. Ja, es gibt ja so Leute, ne? Denkst du, Junge! Ich wollte das nicht sehen! Ja, die so, ja. Ach komm, ey. Mir hat noch nie einer was weggeguckt. Ja, manche Deutsche sind so. Echt. Nein, sie wussten, Noah hat da Wert drauf gelegt. Ne? Das war also wirklich, das war wichtig für ihn, das war ihm peinlich. Er wollte das nicht. Und das finde ich cool. Die beiden anderen Söhne haben das total respektiert, wollten ihren Vater nicht blamieren, wollten nicht, dass ihm das super unangenehm ist später. Aber was uns diese Stelle schon mal zeigt in Bezug auf Drogen, Rausch und Alkohol, ist erstens, wenn wir saufen, dann kommt es zu einer Entblößung. Ja, ja, nicht zwangsläufig, Christina, aber es muss nicht nur eine körperliche Entblößung sein, dass sich Leute ausziehen oder so. Natürlich passiert das auch. Und wir verlieren die Hemmungen. Und so wie Noah hier die Grenzen, die er normalerweise hatte, nämlich nicht nackt rumzulaufen zu Hause, das war ja keine Hippie-Kommune, die waren ihm auf einmal völlig egal. Diese Grenzen, die ihm sonst so wichtig waren, wo er so drauf geachtet hat, sonst wären doch nicht die beiden Jungs rückwärts da reingegangen, wenn sie nicht gewusst hätten, ey, Papa kann das gar nicht ab. Oder das ist Papa geht immer wirklich 50 Meter zum Pinkeln, da hinten hinter die Büsche. Ja, es gibt so Leute, die, ne, du gehst im Wald spazieren, habe ich ja schon gesagt. Und dann gibt es Leute, die laufen durch den halben Wald, weil sie auf jeden Fall verhindern wollen, dass auch nur das kleinste bisschen gesehen wird, ja. So, ihr wisst, was ich meine. Und sie wussten, ihr Papa ist so und sie haben es übelst respektiert, aber ihr Papa selber hat durch diesen Rauschzustand diese Grenze absolut vergessen, was ihm sonst so wichtig war. Was uns sonst so wichtig ist, das können wir ruhig auf uns übertragen, was uns jetzt, wo wir hier sitzen, was uns jetzt wichtig ist, und ich meine wichtig im Sinne von, das ist mir wirklich wichtig. Und ich hoffe, mir sind Dinge wichtig, dir sind auch Dinge wichtig, das weiß ich. Aber das verlieren wir. Das können wir hier schon mal festhalten. Diese Dinge sind uns auf einmal nicht mehr wichtig. Und wenn wir wieder nüchtern sind, weil wir werden wieder nüchtern, das ist nun mal so, dann ist alles zu spät. Ne? Dann denken wir selber. Dann sind wir für uns selber der größte Assi. Weißt du, gestern haben wir noch über die Leute gelästert, die so scheiße sind, ne? Weil wir das ja nie machen würden. Und dann wachen wir auf nach so einer Nacht und denken, und es ist schlimm, es ist nicht einfach nur so ein Spaß, sondern wir denken, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe alles gemacht, was ich sonst so scheiße finde, bei anderen. Also wir entblößen uns. Und wenn ihr Besoffene kennt und eure Klassenkameraden, wenn ihr auf Klassenfahrt seid, die trinken doch eigentlich, normalerweise. Das war schon bei uns, das ist zu unserer Zeit. Jesse, wir sind ja schon so alt. Wir sind ja schon über 30 jetzt. Aber klar, wir haben doch auch getrunken auf unseren Klassenfahrten. Und was passiert ist, dass Klassenkameraden zu dir kommen, wenn du nüchtern bleibst, was wirklich Spaß macht. Was wirklich Spaß macht, wenn alle anderen besoffen sind. Wenn du der Einzige bist, der nüchtern ist, das ist herrlich. Erstmal kannst du über die anderen lachen. Nein, Natürlich, na klar. Zweitens aber kommt dann irgendwann die Phase, wo die so verdammt ernst werden. Erstmal sind die so richtig lustig. Dann wird es immer später und später und später. Und dann auf einmal kommen so diese Zeiten, dann setzen die sich so neben und so.
Du, Alter. Ich finde das ja wirklich so krass, Alter. So krass, Junge.
Ihr kennt das. Das kommt immer. Und dann fangen sie an, sich selbst zu entblößen. Aber einfach mal komplett sich nackig zu machen vor dir, seelisch und emotional. Und erzählen die Sachen, die vielleicht gut sind. Und du als Christ, du kannst da sogar noch einsteigen drauf und ihnen von Jesus erzählen, weil sonst hätten sie sich nie so die Blöße vor dir gegeben. Ich meine, es ist gut, dass sie sich vor uns, dass sie an uns geraten. Aber stellt euch vor, sie geht zu anderen Leuten und ziehen sich so seelisch vor denen aus. Und was meint ihr, was andere Leute dann machen? Andere Leute nutzen das vielleicht sogar aus. Man weiß es nicht. Doch, sie tun es. Und klar, wenn sie zu euch kommen, ja, dann sagt ihr einfach, ja, weißt du, oder ich habe es so oft erlebt, Alter, ich finde es so krass. Ich finde es irgendwie so krass, dass du so an Jesus glaubst. Ey, das finde ich so gut eigentlich. Ja, du denkst so, ja, warum sagst du das nicht sonst einfach mal, wenn du nüchtern bist? Nee, das können die nicht sagen. Das können die erst sagen, wenn sie sich so trauen, sich zu entblößen. Ja, du kannst ihnen echt noch das Evangelium bringen. Ne? Das ist schon cool irgendwie, aber ja, die Sache ist Selbstentblößung, ne? Gut, wir müssen schnell weiter. Das ist Noah hier und wir sehen Drogenrausch. Und ich beziehe das jetzt auch auf andere Drogen, führt letztendlich dazu, dass wir uns selbst komplett nackig machen. Körperlich, so wie, ja, ist ja nun so. So wie seelisch. Ja? Und ihr könnt selber entscheiden, ob das gut ist, nackt durch diese Welt zu rennen. Oder ob man nicht doch vielleicht den einen oder anderen Stofffetzen tragen sollte. Und nicht komplett, ja, weiß ich auch nicht. Okay, wir gehen weiter zu Melchisedek. Das war ja jetzt eine eher, eine Bibelstelle, die uns warnt, letztendlich vor Alkoholkonsum, ja? Du liest das so und denkst so, oh, übelst, Alkohol, Wein, schlecht, böse, darf man nicht trinken als Christ, geht gar nicht. Gut, und dann liest du auf einmal 1. Mose 14 und du denkst so, ja, 1. Mose 14, Vers 18, es geht um Melchisedek und Abraham. Und Melchisedek möchte Abraham danken und kommt heraus, Abraham hatte geholfen letztendlich, Abraham hatte gekämpft mit seinen Leuten. Und jetzt kommt Melchisedek und möchte Abraham segnen. Und Melchisedek ist ein Zeichen für Christus. Ist, steht für Jesus letztendlich. Und was hat er als Geschenke? Er möchte Abraham was schenken. Wir lesen hier mal in Vers 18, und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot, ja, ist gut, ist lecker, ist gesund, ne? Vollkornbrot, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, und so weiter und so weiter. Wenn Wein jetzt so schlimm und böse ist, wie in aller Welt, kann doch nicht wahr sein, dass dann Melchisedek dem Typen, dass Melchisedek, um Abraham zu danken, ihm Alkohol bringt. Hä? Geht gar nicht, finde ich. Wenn Alkohol jetzt wirklich so böse ist, wie er sein sollte vielleicht, oder wie wir uns das manchmal vorstellen. Also hier haben wir Wein als Zeichen des Segens, okay? Es ist ein Zeichen des Segens, der Fülle. Der Dankbarkeit. Wein. Und okay, das lassen wir einfach mal so stehen. 1. Mose 19. Und es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Für mich als Weintrinker, ich mag Wein, für mich als Weintrinker sind diese Bibelstellen so ein Auf und Ab, ja. Ich sehe Noah und denke, oh Mann, ja, das ist schon übel. Dann sehe ich Melchisedek und denke, oh ja, Wein, ja. Das findet Gott okay, Stefan, wenn du mal ein Gläschen trinkst. Da hat Gott gar nichts gegen. Das ist sogar ein Zeichen deines Segens, dass du da so eine schöne Weinflasche stehen hast. So, ja. Und dann kommst du hier zu 1. Mose 19 und dann wirklich ziehst dir die Schuhe aus. Denkst so, ne, finster. Finster ist untertrieben. Lot, ne, ihr kennt die Geschichte von unserem ersten Seminar hier. Furchtbare Geschichte. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge. Er musste ja fliehen aus Sodom und Gomorra. Ja, oh sorry, Vers 30 von Kapitel 19. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge. Er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu dem Jüngeren: Unser Vater ist alt, und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Also es gibt keinen, ne, der Sex mit uns haben könnte. Ja, wie man das so macht. Ja, allerdings ging es da, glaube ich, nicht so sehr um den Sex, sondern eher, die wollten halt ein Kind haben. Ne? Also eigentlich wollten sie heiraten. Ja, das war deren Sehnsucht, so wie sich wahrscheinlich jeder danach sehnt. Ne? Und da gab es einfach keinen Mann, weil die wohnten da in dieser Höhle und sie hatten Angst vor allen anderen Menschen. Sie wohnten da ganz alleine abgeschieden, nur in dieser Höhle. Da war nur der Papa. Ja? Sie haben sich nicht getraut, runterzugehen in die Städte, weil die vielleicht feindlich gesinnt waren. Vielleicht ja, gab es einfach schon immer Stress mit diesen Leuten von Zoar oder so. Okay, jetzt kommen sie auf diese bekackte Idee. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Nein, das sollte man sich nicht vorstellen. Aber es ist ganz klar, sie geben, ne? Wie kriegen wir Papa dazu, uns ein Kind zu machen? Ja klar, Mann, besoffen, dann macht Papa alles. Ne? Und das ist wieder für uns so krass, zu sehen, da ist so eine Kraft hinter, dass wir sogar unsere, wirklich, welcher, das ist so pervers, das hätte Lot nie gemacht, nie, im nüchternen Zustand, glaube ich zumindest, wirklich, hätte er das nie gemacht, niemals. Sonst hätten die Mädels ja nicht gesagt, wir müssen erstmal besoffen machen. Denkst du, Papa macht das so? Nein. Und hier ist ganz deutlich, die Kraft des Alkohols, komplett alles außer Kraft zu setzen, was wir für gut und richtig halten in unserem Leben, auch als Christen. Das wird einfach so super schnell weggewaschen. Das dauert nicht lange. Dazu bedarf es nicht irgendwie ein Jahr Gehirnwäsche oder so. Nein, dazu bedarf es eine Flasche Wodka. So, ja. Wir reden immer von Gehirnwäsche und oh, du gehst ja in diese Sekte, voll Gehirnwäsche und so. Ja klar. Zieh du dir mal eine Flasche Wodka rein. Das ist Gehirnwäsche, Mann. Dann machst du alles. Ja, eventuell. Wirklich. Die schlimmsten Sachen. Kann sein, dass du mit deinen eigenen Töchtern Sex hast. Und du merkst es nicht mal. Er merkt es nicht mal. Hier, und sie gaben ihrem Papa in jener Nacht Wein zu trinken. Und die Erstgeborene ging hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Und es geschah am Morgen, da sprach die Erstgeborene zu der Jüngeren: Siehe, ich habe mich gestern Abend zu meinem Vater gelegt. Lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben. Dann geh hinein, liege bei ihm, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Da gaben sie auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken und die Jüngere stand auf und lag bei ihm und er merkte weder etwas von ihrem Niederlegen noch von ihrem Aufstehen. Alter, das ist doch so krank. Und der Typ lässt das zweimal, lässt er sich völlig zulaufen, weil er ahnt ja nicht, ich meine, dass deine eigenen Töchter oder deine eigene Familie, dein eigener Bruder, dein eigener Cousin sowas mit dir vorhat, und ich sag's euch auch als Mädchen, das glaubt ihr doch nicht, oder? Glaubt ihr das von eurem Cousin? Von eurem Onkel? Glaubt ihr das? Wenn er sagt, komm, trink einen Schluck mit mir, dass er eigentlich vorhat, mit euch in die Kiste zu springen, weil ihr einfach so besoffen sein werdet, ihr werdet nichts mehr merken? Ihr werdet fast ohnmächtig sein. Glaubt ihr das? Nein, das glauben wir doch nicht, oder? Das würde doch unser Onkel nie machen. Nie. Aber besauft euch erst gar nicht so. Ihr werdet, ja, im schlimmsten Falle werdet ihr es nicht mal merken und es passiert ein zweites Mal bei ihr in dieser Geschichte. Und das ist natürlich eine Warnung für uns als Christen zu sagen, alles klar, dieser Zustand ist nicht gut für uns. Da passieren Dinge, eventuell. Alles andere als gut und richtig. Alles andere als im Willen Gottes. Okay, also, das ist hier eine ganz krasse Warnung. Gut, wir gehen weiter. 1. Mose 27, wir müssen uns beeilen. Wir wollen es ja noch bis ins Neue Testament schaffen. Okay, hier lesen wir einfach 1. Mose 27, 28. Jakob wird gesegnet von seinem Papa Isaak und in Vers 28 sagte Isaak, das ist Teil des Segens, das sind die guten Wünsche, das ist der Segen, den Isaak seinem Sohn gibt. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde, also alles, was man so brauchen kann damals, und vom Korn und Most, die Fülle. So, Gott segne dich, du sollst immer zu essen haben, du sollst immer, ne, die Erde soll fruchtbar sein, du sollst immer Wein zu trinken haben. Was? Ja, das ist ein Zeichen, dass Gott dich segnet, wenn du da was hast, wenn du einen schönen Wein hast, ein schönes Korn, ein schönes Brot, es dir gut geht, ja. Du zu Hause sitzt und du hast das und bist einfach froh und glücklich und Gott dankbar, preise Gott dafür. Du bist gesegnet, wenn du das hast. Okay, und wir gehen zu 1. Mose 49. Noch ein Segen, ja. Most. Ja, ist Most. Ach so. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn, dann ist es wahrscheinlich Tirosch. Aber da bewege ich mich jetzt auf, weiß ich nicht. Ich sage jetzt nichts Falsches. Okay, 1. Mose 49. Hier wird es aber nochmal ziemlich deutlich. Jetzt wiederum segnet Jakob seinen Sohn. Und sein Sohn Juda. Kapitel 49, Vers 11. Und hier wird es noch deutlich feuchtfröhlicher in diesem Segen. Er redet hier über Juda. Nicht weicht das, lesen wir mal Vers 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Sido. An den Weinstock bindet er seine Eselsfüllen, an die Edelreben das Junge, seine Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid. Ui. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Das ist eine gute Stelle für Alkoholiker. Hey, wow. Ich meine, ich trinke hier nun wieder eine Flasche Wein, aber der Typ hier hat seine Kleider in Wein, hat eine Badewanne voller Wein. Nein. Aber man merkt, ne, es wird nicht verteufelt, okay? Das ist mir hier wichtig, dass ihr seht, es ist nicht verteufelt, sondern damals, zumindest im Alten Testament, gehört es zu einem guten, gesegneten Leben. Und Wein war das Hauptgetränk in Israel. Das weiß man einfach. Die Hauptnahrungsmittel waren Brot, Wein, Wasser. Und noch so ein paar andere Sachen. Fisch. Aber Wein war wirklich, man hat einfach Wein getrunken, ohne Hände. Okay. Also, das hier ist der Segen für Juda. Okay, wir gehen ein bisschen weiter. Jetzt beeilen wir uns ein bisschen. In 3. Mose 10, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Geboten. 3. Mose 10. Mose 10, Vers 8. Hier steht zum Beispiel, das sind die Gebote für die Priester. Und Gott sagt das hier zu Aaron. Und der Herr redete zu Aaron, Wein und berauschende Getränke und berauschendes Getränk, also das ist dieser starkes Getränk. Wein und berauschendes Getränk. Sollst du nicht trinken. Du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Also wollte Gott nicht, dass Aaron und die anderen Priester besoffen Gottesdienst feiern. Jetzt mal lax übersetzt, ist so. Sie sollten nicht in das Zelt der Begegnung, sie sollten Gott nicht besoffen begegnen. Wisst ihr? Besoffen vor Gott treten. Sonst, und das ist eine sehr harte Konsequenz, dass ihr nicht sterbt. Das war Gott verdammt wichtig. Bitte nicht besoffen als Priester hier vor mir auftauchen und Gottesdienst feiern. Nee, das mag ich nicht, sagt Gott. Zumindest für die Priester. Es war die Ordnung für die Priester, das darf man auch nicht vergessen. Die Pharisäer haben versucht, oder die Pharisäer haben letztendlich versucht, diese Priesterordnung auf das gesamte Volk anzuwenden. Die Pharisäer haben gesagt, egal ob Priester oder nicht, diese Priesterordnung gelten für alle. So, das war das Pharisäertum letztendlich. Deswegen, wir müssen ein bisschen den Kopf behalten, das hier ist das Gebot für Priester. Okay, wir gehen weiter in 4. Mose 6, ein Buch weiter. Hier gibt es noch so ein paar Dudes, die keinen Alkohol trinken sollten. Und die sollten eine ziemlich lange Zeit keinen Alkohol trinken. Und zwar geht es hier um Männer oder Frauen, die ein Gelübde tun. Die Gott ein Gelübde tun. Ich glaube, die hießen Nasiräer, ne? Nasiräer. Und der Herr redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und spricht zu ihnen, wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nasiräers gelobt, um für den Herrn geweiht zu sein. Also Leute, die gesagt haben, ich will in besonderer Art zu Gott gehören, ich will mein Leben besonders Gott weihen, auf eine totale Hingabe letztendlich für Gott. Dann haben die so ein Gelübde getan, dann soll er sich des Weins und des Rauschtrankes enthalten. Essig von Wein und Essig von Rauschtrank soll er nicht trinken, und keinerlei Traubensaft soll er trinken, und auch Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen. Alle Tage seiner Weihe, also solange wie dieses Gelübde war, man konnte sagen, ja, ich will jetzt die nächsten 2 Jahre einfach wirklich für Gott leben, und zwar richtig hart und richtig krass, und das gelobe ich jetzt. Also dieser Zeitraum, in dem dieses Gelübde war, alle Tage seiner Weihe soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zu den Schalen nicht essen. Also nicht mal Weintrauben anfassen, am besten nicht mal Weintrauben angucken. Also ne, Teil dieses Gelübdes war absolut nichts trinken, gar nichts. Das waren vielleicht so die alten Straight-Edge-Leute, kann man vielleicht sagen. Ja, das sind die Nasiräer. Gut, dann lass uns mal jetzt zu einer Stelle gehen, die wir uns etwas länger angucken werden. Dann machen wir auch demnächst eine Pause. 2. Samuel 13. 2. Samuel 13. Wir sind leider immer noch im Alten Testament. Es ist schon 8 Uhr. Okay, hier finden wir jetzt eine Geschichte, die einfach wieder absolut bildlich für uns ist als Christen. Finde ich zumindest. Wir denken an Noah, seine Selbstentblößung. Ich denke, wir haben im Kopf Lot und seine Töchter. Lot, der einfach alles, nichts mehr gemerkt hat und einfach alles gemacht hätte wahrscheinlich in diesem Zustand. Und jetzt sehen wir hier noch Amnon. Und das ist für uns, finde ich, auch total, total wichtig. 2. Samuel, Kapitel 13, Vers 28. Ihr wisst, Amnon ist dieser Typ, ein Sohn von David. Und dieser Sohn, dieser Amnon, hat seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Auch eine Geschichte vom letzten Seminar. Darüber hat Jesse geredet. Das ist diese schreckliche Geschichte aus dem Hause Davids. Also dieser Amnon hat unglaubliche Schmerz in seine Familie gebracht. Einfach weil er es wollte. Unbedingt. Und sein Bruder Absalom hat das aber mitgekriegt. Und Absalom hatte natürlich einen megasten Atomhals. Das ist untertrieben. Absalom hat Amnon gehasst ab dem Moment. Und hat sich vorgenommen, ihn zu töten. Ich denke, weil er dachte, das ist eine Sünde, für die man eigentlich auch hätte sterben müssen in Israel. Also es war auch so. Ne? Für Vergewaltigung gab es Todesstrafe. Aber Amnon war ja der Sohn des Königs. Und da wurden 2 Augen zugedrückt. Und Absalom hat als Bruder gedacht, nee, geht nicht. Und Absalom war sowieso, das liest man dann noch, auch nicht ganz lupenrein, der Junge. Aber wie macht er das? Wie will er seinen Bruder töten? Wie will er das anstellen? Also, Vers 28. Und Absalom, also, er gibt ein großes Fest, okay? Das ist sein Plan. Hier kommt sein Plan, seinen Bruder zu töten. Ja? Da muss man immer einen guten Plan schmieden. Ja, nicht, dass ihr es falsch versteht, aber also er schmiedet sich so einen Plan, er gibt ein großes Fest und lädt natürlich seinen Bruder ein, den Amnon, den er so hasst. Und seine Idee ist, wenn dieser Amnon auf dem Fest ist, dann machen wir Folgendes. Er steht hier, und Absalom befahl seinen Dienern, seht doch zu, wenn Amnons Herz vom Wein fröhlich wird und ich zu euch sage, schlagt Amnon, dann tötet ihn. Fürchtet euch nicht. Ist es nicht so, dass ich es euch befohlen habe? Keine Angst, das ist ja meine Verantwortung. Ihr tut ja nur, was ich sage. Also ihr macht eh das Richtige. Er verdient also eh den Tod. Das wisst ihr ja. Habt keine Angst. Ist es nicht so, dass ich es euch befohlen habe? Seid stark und zeigt euch als tapfere Männer. Tapfere Männer, ne? Einen Volltrunkenen hinterhältig aufzuschlitzen. Sehr tapfer. Ah, es gibt eine Medaille, würde ich sagen. Und die Diener Absaloms machten es mit Amnon so, wie Absalom es befohlen hatte. Also, und hier finde ich wieder, es ist für uns ein starkes Bild als Christen. Was mache ich, wenn ich saufe, wenn ich trinke? In was für eine Situation begebe ich mich? Ich begebe mich in eine Situation, in der ich absolut angreifbar bin, in der ich ausgeliefert bin. Eine Situation, das ist tragisch. Amnon hatte keine Chance. Es ist tragisch, aber es ist so. Ob man ihm diese Chance wünschte oder nicht, er war eine leichte Beute. Es ist tragisch, dramatisch, was hier passiert. Er konnte sich nicht wehren. Wie soll er sich wehren als Besoffener? Da kommen drei Leute, drei ausgebildete Killer, kommen auf ihn zu mit Messern. Hätte sich nicht mehr wehren müssen. Er hätte sich gleich ins Messer werfen können. Er wäre schneller vorbei gewesen. Ja, ist doch so. Ja, das war total dumm von ihm. Er hätte wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass sein Bruder ihn töten will. Naja, aber dass er es so machen würde, so öffentlich, hätte er wahrscheinlich nie gedacht. Aber es ist für uns auch zu merken, Leute, wenn wir saufen, wenn wir uns in diesen Rauschzustand begeben, dann sind wir leichte Beute für alles und für jeden. Und ich will euch jetzt nicht Angst vor der Welt da draußen machen oder so, aber wir wissen alle, es passieren die übelsten Sachen. Und in diesem Zustand sind wir nicht mehr Herr der Lage. Sind wir vorher auch nicht, aber da sind wir es noch viel, viel weniger. Und Leute, reale Menschen können kommen, können uns wehtun, können uns verletzen, können uns überwältigen, können uns vergewaltigen, können uns berauben, können einfach alles mit uns machen. Wir haben keine Chance, wir sind freiwillig. Wir sind auf der Abschlussliste und es ist kein Problem, uns abzuknallen. Selbst wenn wir wollten, wir können uns nicht mehr wehren. Aber vor allem geistlich, Leute, geistlich gesehen ist es genau dasselbe. Und geistlich gesehen gibt es einen Feind. Geistlich gibt es einen Absalom, der nur darauf wartet, zuzustechen. Ach, er macht es nicht mehr selber. Er schickt ein paar seiner Häscher, der uns töten will, geistlich gesehen. Und das wissen wir. Wir haben einen Feind. Und er wartet darauf, dass wir uns richtig schön die Birnen zuknallen. Und dann bringt er uns in irgendeine Situation. Und ich sage euch, unser christliches Leben kann innerhalb von Sekunden verpuffen. Als ob es nie da gewesen wäre. Pastoren! Stell dir einen Pastor vor. Hat eine Gemeinde von 200 Leuten. Die Gemeinde ist fresh. Die Gemeinde liebt Jesus. Dieser Pastor macht echt einen guten Dienst. Und die Leute mögen ihn und ehren ihn und achten ihn und sagen, ja, das ist cool. Klar, er ist nicht perfekt, aber es ist cool, es macht Spaß, es ist gut. Dieser Pastor hat eine Sekretärin. Ja. Und eines Tages, ne, Weihnachtsfeier, irgendwas, ja, schön trinken und zu viel und ja, ist halt nun mal so, es kommt so. Und was passiert? Und das, ich könnte wetten, dass das andauernd passiert. Weil der Teufel ist, weil da gibt es einen Absalom, der uns in diese Situation bringt, der uns einen Fallstrick geben will. Der Pastor fängt an, mit seiner Sekretärin rumzumachen. Und zack, die beiden landen im Bett. Es kommt raus, weil es immer rauskommt. Es kommt raus, und die ganze Gemeinde wird gesprengt. Zumindest die Hälfte der Gemeinde wird enttäuscht abziehen. Sie werden nicht nur enttäuscht vom Pastor sein, sondern viele werden sogar ihren Glauben auf Eis legen. Und man kann es ihnen nicht mehr verübeln. Viele werden sagen, ja, Jesus, ja. Ich habe immer gedacht, Jesus. Ich habe immer gedacht, Christen. Ich habe immer gedacht, Gemeinde. Aber jetzt, wo ich sehe, wie unser Pastor hier rumvögelt, wie er will, mit wem er will. Echt, du kannst dein Leben zerstören in Sekunden. Du kannst deine Ehe in Sekunden. Wir wissen nicht, mit was wir rumspielen. Wir wissen nicht, mit was wir rumspielen. Und Alkohol ist das beste Sprungbrett in solche Lagen, in solche Situationen. Wirklich. Das ist die geilste Vorlage, wenn ihr euch besauft. Ehrlich. Das gebe ich als Tipp. Wenn ihr alles kaputt machen wollt, immer schön saufen. Das funktioniert. Ich wette drauf. Dafür habt ihr meine Garantie, mein Wort. Also, wir werden angegriffen und eventuell getötet, wenn es schlecht läuft. Unter Alkoholeinfluss. Okay. Noch ein König, der ziemlich bescheuert war im Alkoholeinfluss, lesen wir in Esther. Schlag mal das Buch Esther auf. Die Könige hatten es aber auch irgendwie mit dem Alk. Ist auch irgendwie klar. Sie hatten auch eine Menge Kohle. Und eine Menge Zeit. Und eine Menge Feste, die man feiern musste. Und Feste wollen ja gefeiert werden, ne? Und da kann es auch mal ruhig mal sehr lustig zugehen. In Esther, Kapitel 1, Vers 7, da lesen wir von diesem König Ahasverus, der auch Xerxes genannt wird. Und es geschah in den Tagen des Ahasverus, das ist der Ahasverus, der von Indien bis nach Kusch über 127 Provinzen regierte. Ich glaube, das ist der Typ aus 300, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr hoffentlich nicht getan habt. und in jenen Tagen, also als der König von Ahasverus auf seinem Königsthron saß, dass er in der Burg Susa war und bla 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 bla. Und Vers 5, und als diese Tage zu Ende waren, veranstaltete der König für alles Volk, das sich in der Burg Susa befand, vom größten bis zum kleinsten, ein Gastmahl von 7 Tagen am Hof des königlichen Palastgartens. Weiße Leinen, Baumwollstoffe und violetter Purpur waren mit Schnüren aus Byssus. Byssus ist Muschelseide. Das ist Seide, die aus Mittelmeermuscheln hergestellt wird, weil diese Muscheln so einen Faden abgeben. Das ist das Krankeste und Teuerste, was du haben kannst. Ja, das ist so teuer, das ist unbezahlbar. Heute macht es noch eine einzige Frau weltweit, stellt Byssus her. Okay, Purpur, Schnüre aus Byssus und roten Purpur in silbernen Ringen, Marmorsäulen, bla bla, goldene und silberne Ruhelager standen auf Mosaikboden aus Bahat, bla bla bla. Und Vers 10, am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, sprich, er war richtig besoffen, ja, als er richtig einen Kahn hatte, befahl er Mehuman, Biseta, Harbona, Bikta und Abakta und so weiter, 7 Eunuchen, die den König Ahasverus persönlich bedienten, die Königin Vasti von dem königlichen Diadem vor den König kommen zu lassen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs hin zu kommen, das ihr durch die Eunuchen überbracht worden war. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und so weiter. Dann die ganze Ehe wird letztendlich, geht den Bach runter. Gut, man weiß nicht, wie gut die überhaupt war. Aber, also, nochmal auf Deutsch. König trinkt viel Wein, König besoffen. König denkt sich, wie zeige ich jetzt hier mal meinen Fürsten, wo der Hammer hängt? Was sie hier für einen König haben. Ah, ich weiß. Meine geile Vasti. Die wird es richten. Weil, Vasti war ein richtiger Feger, ja. Das war so, Deutschland sucht das Supermodel oder so. Ja, und er hätte sie wahrscheinlich am liebsten im Bikini vorgeführt. Aber das war wahrscheinlich nicht möglich. Also, Vasti, zieh dir was Sexy-mäßiges an. Sagt was, die sie soll hier rüberkommen und richtig schön, sexy. Und dann soll sie sich mal hier schön zeigen vor meinen Leuten. Dann sehen die mal, was ich für eine Frau habe. Ah, ist ja irgendwie auch eine Ehre für eine Frau, ne? So, aber naja, irgendwie auch nicht. Okay, egal, man sieht hier, der Mann behandelt seine Frau wie ein Stück, wie ein Möbelstück oder wie ein Auto. Und Männer und Frauen kommen auf die beklopptesten Ideen, wenn sie besoffen sind, sagt mir hier diese schöne Geschichte. Auch wirklich behinderte Ideen. So, Daniel 5, noch ein König, der auf eine wirklich richtig dumme Idee kommt, beim Saufen. Daniel 5. Ja, heute fließt hier der Alkohol aus den Bibelblättern raus. Kann sich noch richtig was abzapfen. Ich glaube, ihr seid nachher richtig besoffen. Im Heiligen Geist. Okay. Okay, diese ganze Sache ist eigentlich noch viel bekloppter als die Geschichte eben. Der König Belsazar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl und vor den 1000 trank er Wein. Boah, ey! Hammer, wie du das so runtersäufst. Oh, Bamme! Ey. Man kann ihn richtig sehen, so. Also, Also, okay. Ja, Männer können richtig viel vertragen. Und ich bin ein Mann. Ja. Oh, sorry. Ja, wie behindert. Ich meine, der Typ müsste doch wissen, dass er der King ist. Warum muss er hier noch so ein Weingelage vor allen? Warum muss er so eine Weinshow machen? Ja, Männer bleiben halt Männer. Belsazar befahl unter dem Einfluss des Weins, was hier eine sehr schöne Formulierung ist, ich glaube einmalig in der Bibel. Belsazar befahl unter dem Einfluss des Weins, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar. Christina, hör auf. Die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, und damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus trinken. Wisst ihr was? Holt mir diese geilen Goldgefäße. Jawohl! Los! Schnell! Und Prost! Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand und die Hand, die schrieb, da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn. Und seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief laut, man sollte die Beschwörer und die Sterndeuter und die Zeichendeuter hereinbringen. Und der König fing an und sagte, und so weiter, an der Wand steht, das wisst ihr alle aus dem Kindergottesdienst hoffentlich, Mene, Tekel, ja sowas. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. Ja. Und das war es dann mit dem König irgendwann. Richtig geile Idee. Weißt du was? Wir trinken jetzt mal richtig geil den Wein aus dem Weinkelch fürs Abendmahl.
Dann legen wir uns schön auf den Altar. Ja, und saufen. Und mitten auf dem Altar in der Kirche, da singen wir dann ein Loblied auf die Frauen und das Geld und die Autos. Ja.
Also, er kommt hier im Sof auf die Idee, eigentlich flucht er Gott, ne, muss man sagen. Er fordert Gott heraus. Er ist so besoffen, dass er... Ja, guck mal doch mal. Ne? Er ist so männlich gerade. Ja. Ihn kann nichts besiegen, nicht mal Gott. Und ja, das ist eine bescheuerte Idee natürlich. Gott lässt sich das nicht gefallen. Und Belsazar hat natürlich das Nachsehen. Also, bekloppte Gedanken im Suff. Okay. Ja. Jojo. bekloppte Ideen im Suff. Nein. Nein, wir wollten auf jeden Fall noch eine Pause machen. Eigentlich jetzt, 5 Minuten. Dann wollte Jojo ein bisschen Zeugnis geben. Dann ist eigentlich schon vorbei. Ja, weil es bringt jetzt nicht so husch husch irgendwie. Also es sind noch richtig krasse Stellen. Vor allem müssen wir gucken, was das Neue Testament zu Alkohol sagt. Das ist eigentlich das Wichtigste für uns erstmal. Was hat Jesus zu Alkohol gesagt? Was hat Paulus zu Alkohol geschrieben? Einfach zu schauen. Was ging im Neuen Testament mit Alkohol ab? Okay, wir machen einfach 5 Minuten Pause, dann treffen wir uns am Zeugnisteil und haben dann noch Zeit für Fragen, okay? Also ihr könnt dann einfach Fragen stellen, wir können uns ein bisschen austauschen, ja?
Wir haben gerade irgendwie gesungen, deine Liebe versagt mich, und ich glaube, dass ich hier heute sitzen kann und euch so ein bisschen aus meiner Vergangenheit erzählen kann, und das beweist eigentlich, dass Gottes Liebe nicht versagt, auch wo ich in vieler Hinsicht, in dem, was ich erlebt habe, gar nicht mir so bewusst drüber war, dass Gott mich so sehr liebt. Und, ja, Stefan hatte mich gefragt, ob ich heute mal so ein bisschen erzählen möchte, was so meine Erfahrungen zu dem Thema heute sind. Und also, wir haben jetzt viel gelesen, gehört von Leuten aus dem Alten Testament, dass die irgendwie in ihrem Suff, in ihrem Alkoholrausch viel Scheiße gemacht haben, andere Menschen damit verletzt haben, aber auch sich selber geschadet haben. Und ja, das ist nicht nur ein Thema, was im Alten Testament passiert, das passiert auch uns. Ne? Und ich meine, die meisten kennen mich ja, eigentlich alle kennen mich ja, auch erst seitdem ich mit Jesse zusammen bin. Und natürlich gibt es auch eine Geschichte dazu, noch davor, was ich so erlebt habe. Und die wenigsten wissen das, aber nein, wie gesagt, das ist heute so ein bisschen mal das Thema. Ich komme nicht aus Hannover, ich komme aus Einbeck, und wer Einbeck kennt, der weiß ja schon, dass das so eine Prägung hat, Einbecker Bier, und das ist so, weiß ich, man bekommt das vielleicht so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, wenn man in Einbeck aufwächst. Weiß ich nicht. Naja, ich bin aufgewachsen, auch in einem christlichen Elternhaus, so ein Froki, wie man das so schön nennt. Ne? Bin in eine Baptistengemeinde gegangen, und für mich war das irgendwie von daher ganz, ganz normal irgendwie, dass Jesus mich liebt, dass es Gott gibt. Und ich habe das so hingenommen. Ne? Und bin auch in die Gemeinde gegangen, zum Gottesdiensten und so. Wir hatten jetzt keine große Jugend irgendwie, wir waren so nur drei Kerle, also drei gleichaltrige Kerle, und haben eigentlich mehr Scheiße gebaut in der Jugendgruppe als alles andere. Und es war auch, da gab es nicht irgendwie mal so ein Seminar zum Thema Alkohol oder so, ne? Das gab es einfach nicht. Von daher muss ich jetzt irgendwie. Ich glaube, das erste Mal Bier getrunken oder duselig vom Alkohol war ich mit 14 Jahren. Und das war, glaube ich, sogar im Beisein meiner Eltern. glaube, das war die Entlassung aus der Schule von meinem Bruder. Und das war so die erste Begegnung damit und erste Erfahrung war eigentlich irgendwie cool. So irgendwie so ein leicht duseliges Gefühl zu haben, irgendwie, das hatte irgendwie was. Ne? Und das hat sich dann irgendwie da recht schnell, so in dem Alter bis 14, 15, 16, in so ein, ja, eigentlich schon in eine Abhängigkeit geraten. So, das ging dann weiter, dass ich mit 14 mit einem Kumpel zusammen eher aus Jux und Tollerei öfter mal so ein paar Ladendiebstähle gemacht habe, so Kleinigkeiten. Unter anderem haben wir uns so kleine Schnapsflaschen dann auch mitgehen lassen. So, ne? Einfach so, weil Alkohol ja lustig ist und Ladendiebstahl auch in dem Fall lustig war. Und irgendwie sind wir dann in den Park gegangen und haben uns die reingeschüttet. So, ne? Als, ja, irgendwie total unbedacht und als wäre nichts Großes dabei. Und das war dann... Jetzt soll man das sagen, das war, das hat Spaß gemacht, so, ne? Das war irgendwie kloppt, aber auch lustig. ich bin dann, eigentlich habe mich so ein bisschen aus der Gemeinde, so mitten im Alter auch dann zurückgezogen, aus der Jugendgruppe, wenn man es so nennen konnte. Habe dann irgendwie meinen Freundeskreis beschränkt auf so Leute aus der Schule, die ich kennengelernt hatte und gab dann Einwechsel im Haus der Jugend mit den Leuten, ja, häufig getroffen und das war, glaube ich, in der Zeit, da war ich 15 und dann war eigentlich so mein Tagesablauf, das war, ich glaube, so über 2-3 Monate, so in der Sommerzeit, auch in der Schulzeit, so Mai, Juni, Juli, irgendwie so muss das gewesen sein, war so der Tagesablauf für mich, von der Schule kommen, die Sachen, irgendwie Schulsachen in die Ecke stellen, mich mit den Leuten irgendwie so um 3 haben wir uns verabredet, treffen wir uns im Park oder in der Stadt, gehen wir irgendwie erstmal zum Plus und holen uns einen 10er-Träger Wolters und noch eine Flasche Wodka und ein bisschen Energy Drink und dann setzen wir uns im Park und trinken uns. Das war so... Du guckst so... Ja. Das sind ja auch Sachen, die man dann irgendwann nicht mehr so gerne erzählt. Ne? Aber das lief so, ne? Meine Eltern haben, glaube ich, nicht viel davon mitbekommen, weil das lief halt am Nachmittag so und ich war abends immer pünktlich zu Hause und gesagt, ja, gute Nacht, ich gehe ins Bett. Und das lief dann wirklich über so eine Zeit, gewisse Zeit, jeden Tag fast so. Ne? Und man gewöhnt sich da dran und irgendwann braucht man immer mehr und weiß nicht, das hat sich so eingeschlichen. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ne? Gott hat so seine Wege, einen aus solchen Sachen auch rauszuholen. Und es ist gar nicht mal so, dass er sich so krass offenbart hat in der Zeit für mich, dass ich dann, weiß nicht, irgendwann mal, dass ich so ein einschneidendes Erlebnis hatte, es war eher so, dass eigentlich er mir jemanden an die Seite gestellt hat, der mich so ein bisschen aus diesem Freundeskreis rausgeholt hat. So in der Zeit gab es einen Pastorenwechsel bei uns in der Gemeinde und dann hatte der Pastor hatte 2 Söhne und eine Tochter und mit dem einen Sohn, dem habe ich richtig gut angefreundet und dann irgendwie echt eine gute Freundschaft zu ihm aufgebaut. Der wohnt inzwischen auch in Hannover. Die Freundschaft ist nicht mehr so innig wie sie in unseren Höchstzeiten war, aber dadurch hat Gott mich so ein bisschen herausgezogen, hat so irgendwie dafür gesorgt, dass da andere Freundschaften, andere Beziehungen gekappt werden und irgendwie auf eine ganz sanfte, natürliche Art und Weise hat er mich da rausgezogen, was auch für eine Zeit lang echt gut ging und ja, wie Stefan das gesagt hat, so es gibt ja immerhin so einen Widersacher, der uns auch nicht in Ruhe lässt und ich glaube, wenn man einmal so anfällig ist, was das Thema Alkohol angeht, dann lässt er da auch nicht nach. Und trotz dieser Freundschaft, das ist dann so meine, ich weiß gar nicht, wie das war, ist dann so in der 10. Klasse, glaube ich, ein paar Freunde, die so angefangen haben mit Kiffen. Und dann haben die mich auch mal dazu geholt, so irgendwie, ja, das war, weiß ich, so ein... In den Herbstferien war es schon richtig gutes Wetter und wir haben uns eigentlich zum Basketball Spielen getroffen und hat uns ein paar Bier geholt dazu und dann sagte die, komm hier, wir gehen noch beim Kumpel in den Keller hier einen Eimer rauchen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist es auch nicht schlimmer. Das erste Mal für mich war das wohl Kiffen dann und das war, glaube ich, das beschissenste Erlebnis, was ich da hatte. Das war, glaube ich, auch die Kombination mit dem Alkohol dann, dass ich so aus dem Keller rauskam, nicht mehr wusste, wo ich war irgendwie. Hatte mich nur noch so alle vier von mir gestreckt, mich hingelegt und ging gar nichts mehr. Ich hatte irgendwo, kam so mal das Zeitgefühl wieder, dachte ich, ich müsste mich jetzt mal auf den Weg nach Hause machen, weil es mir irgendwie so dreckig ging. So ein bisschen Selbstwahrnehmung war noch da, dass man das gemerkt hat, so also dieser Schock, was macht das mit mir irgendwie? Und das hat so gegen das, was eigentlich mit mir gerade ist, so angekämpft. Ne? Und dann dachte ich so, ey, ich muss mich jetzt zusammenreißen, muss hier irgendwie wegkommen, muss irgendwie nach Hause kommen, muss mich ins Bett legen und hoffen, dass das schnellstmöglich vorbei ist. Also es war dann irgendwie eigentlich der Weg nach Hause waren irgendwie 3 Kilometer und ich weiß gar nicht, die hatte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Und es war so, dass ich irgendwie aufgestanden bin, habe versucht zu laufen und irgendwie nach 10 Metern nicht mehr konnte, weil irgendwie der ganze Körper so, ja, weiß nicht, wie man das beschreibt, aber irgendwie so ein Zustand war, dass einfach die Kontrolle über Beine, weiß nicht, so irgendwie war nicht mehr da. Ne? Und irgendwie, ich will wieder hinsetzen, denke so, okay, jetzt kurz hinsetzen, wieder Konzentration, Kraft sammeln und weitergehen. Und auch in dieser Situation, ich weiß nicht, wo ich sonst gelandet wäre, aber hat auch hat jemanden geschickt, so eine ältere Frau, die irgendwann so, weiß nicht, da bin ich irgendwie nach 500 Metern, glaube ich, an deren Haus vorbeigekommen, wird gesehen, dass ich total, weiß nicht, so ein bisschen hilflos schien, und aber sie war so naiv und hat das gar nicht irgendwie falsch gedeutet und sie sagte ihr dann was von wegen hier Sport machen und die Hitze und so und irgendwie ein bisschen, also hat mir da echt was zusammengelogen und ihr echt ins Gesicht gelogen und gesagt, dass ich einfach so kreislaufmäßig total fertig bin und sie hat mir dann was zu trinken rausgebracht, ich habe mich da ein bisschen hingesetzt und sie hat mir ein Taxi gerufen, hat das Taxi bezahlt, was mich nach Hause gebracht hat. Und ich habe dann, weiß nicht, nur noch nach Hause ins Bett und dann habe ich erstmal so gepennt und also, weiß nicht, ich jetzt gerade, wo ich auch wieder drüber nachdenke, was alles so passiert ist, kann ich eigentlich Gott nur so dankbar sein, dass er, obwohl ich eigentlich in dieser Zeit nichts von ihm wissen wollte und ich bin sicher, dass es Leute im Hintergrund gab, so meine Oma, denke ich so, die einfach so viel für mich gebetet hat und dass Gott einfach da so gnädig war, ne? Dann habe ich meine Ausbildung als Koch angefangen, habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat in seiner Wohnung selber Gras angebaut und irgendwie auch wieder so ein bisschen da die Connection irgendwie gehabt und der hat mir dann auch irgendwie so ein bisschen Sachen verkaufen können und irgendwie, weiß ich, es ging immer wieder hat Gott Leute geschickt, die mich aus so einer Situation rausgeholt haben oder irgendwie so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Abstand bekommen habe, aber dann auch wieder so Situationen gab, wo der Teufel einfach wieder andere so Leute hingestellt hat. Und das war so ein Wechselspiel hin und her. Ne? Und das waren alles so noch die Zeiten, wo ich in Einbeck gewohnt habe und dann die Ausbildung auch abgeschlossen und einen guten Abschluss gehabt. Also es war immer so, arbeiten ging und feiern war auch da und ich glaube dadurch, dass es nie so einen richtig heftigen Absturz gab, es gab Situationen, da bin ich auch bis auf dem Fahrrad gefahren, habe mich aufs Maul gepackt, habe hier irgendwie noch so eine Narbe davon, aber irgendwie ist es immer glimpflich ausgegangen. Es gab eine Situation, da war einfach das Zusammenspiel, kam ich von der Arbeit, bin auf eine Party gegangen, von der Party wollte ich mit dem Fahrrad nach Hause, war zum einen so betrunken, aber auch so körperlich müde, dass ich mit dem Fahrrad vor unserer Haustür auf der Straße umgekippt bin und eingepinnt. Und die Nachbarn, die nachts in den Urlaub gefahren sind, haben mich da liegen sehen und haben mich versucht wach zu machen. Aber sie haben es nicht hinbekommen. Dann haben sie über meine Eltern wach geklingelt und meine Eltern sind rausgekommen und mein Vater hat mich wirklich ins Gesicht schlagen müssen, damit ich wieder zu mir komme. Und dann bin ich wohl, ich weiß es nicht mehr so richtig, ne? Nur von dem, was sie erzählt haben, bin dann wohl einfach so, ja, hallo, ab ins Bett, also in die Wohnung rein, ins Bett, mir schlafen gelegt und habe irgendwie den nächsten halben Tag verpennt, bis sie mich dann wachgerüttelt haben, auch morgens wieder, weil ich zur Arbeit musste. Und ich wusste gar nicht, was los war. Ich dachte eigentlich, war der Überzeugung, ich bin irgendwie ins Bett noch gekommen und dann noch geschlafen. Und sie haben mir das dann halt erzählt, so, und sie fragten, was los war, und hatten sich extrem die Sorgen gemacht, was denn da mit ihrem Sohn los ist, so, was hat der denn genommen oder so. Ne? Und also das zum einen für mich dann erschreckend, das zu hören im Nachhinein, für meine Eltern wahrscheinlich genauso erschreckend, weil sie einfach denken so, was ist denn da los bitte? Was ist mit dem Jungen los? Was nimmt der für Sachen oder so? Und es war auch, ja, irgendwie, das ist zum Glück nur dieses eine Mal so extrem passiert, ne? Aber ich meine, ich hätte auch auf einer anderen Straße irgendwo umkippen können und da liegen bleiben. Und wir haben in der Sackgasse gewohnt, da war kein Verkehr um die. Also, von daher, wird spät, ne? Also, kann das gar nicht rekonstruieren, warum Gott da so sich trotzdem so zu mir gestellt hat. Ne? Zwischendurch sind Sachen passiert, wo ich dann irgendwie andere Christen noch kennengelernt habe, so, und wo ich mich bekehrt habe, habe ich taufen lassen. Und irgendwie, wo man denkt, so, ey, das sind doch so einschneidende Erlebnisse, da muss doch Gott was tun oder irgendwie, da muss doch in mir was vorgehen, dass ich das schnelle, dass irgendwie Saufen nicht gut ist. So, ne? Und das ist auch nichts, was er sich für mich wünscht. Aber ich war irgendwie so auf der Ebene, was das anging, war ich so total blind irgendwo, habe mir da auch irgendwie da gar nicht zugehört, falls Gott vielleicht damit zu mir geredet hat. Habe das einfach durchgezogen. Ne? Ich habe dann meine Ausbildung abgeschlossen, bin nach Hannover gezogen, irgendwie Zivildienst hier gemacht. Und immer wieder so da auf dem Alkohol hängen geblieben, dass irgendwie, also das mit Kiffen hat sich nicht durchgezogen irgendwie, das war ein paar Mal irgendwie und war auch gut dann so, da bin auch bewahrt geworden, bewahrt geblieben, aber nach Hannover gekommen und das war immer wieder so Thema für mich, so Wochenende Party, Bier trinken und ging dann so weit, dass eigentlich ich immer auf den meisten Partys oder wenn wir unterwegs waren, so den Titel des Tagesvollsten hatte. Also der am meisten trinken konnte, am meisten aushalten konnte und ging dann so weit, dass wir irgendwie uns Techniken ausgedacht haben, wie man irgendwie eine Flasche Bier in 3 Sekunden austrinken konnte. Und also das klingt vielleicht so ein bisschen lustig und man schmunzelt drüber. Und ich habe, glaube ich, in der Zeit auch drüber geschmunzelt und fand das genauso lustig. Und habe gedacht, so, ja, ist doch alles okay und ist doch nichts Schlimmes und Bier trinken und was, das ist doch eh in Deutschland so die Volksdroge Nummer 1. Und das, weil da eigentlich kein kritischer Blick irgendwie auch von der Gesellschaft drauf ist, habe ich das gar nicht wahrgenommen, dass das eigentlich was total Behindertes ist. Und ja, eigentlich ging das wirklich so lange und ich war auch eigentlich für Gott nicht direkt zu erreichen. So, ne? Er konnte da irgendwie, hat mich nicht erreichen können. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich war einfach wahrscheinlich so, ja, eigentlich da drin gefangen. Ne? Dass das so was absolut Normales für mich war. Und auch da hat Gott mir jemanden wieder an die Seite gestellt, über den ich da rausgekommen bin. Und das ist dann eigentlich die Beziehung gewesen mit Jessi. Ne? Als ich Jessi kennengelernt habe und ich auch so ein bisschen ihre Einstellung zu Alkohol und Biertrinken gehört habe, war für mich das ganz klar. Auf einmal, das kann so nicht weitergehen. Ne? Vielmehr eigentlich aus der Liebe zu ihr als zu Gott. Es gibt noch so die krasseste Geschichte irgendwie, als Jessi und ich uns kennengelernt haben, das war so, ich weiß, das dritte Mal gesehen oder so, ne? Und ich war eigentlich super besoffen, ne? Und Jessi hat es nicht gemerkt. Gott sei Dank, ne? So, ich frag sie noch, steht da so irgendwie, und wie heißt du, ne? Und sie sagt mir einen Namen und dann kurze Zeit, 5 Minuten später geht sie und ich so, tschüss Julia. Also so, irgendwie so den Namen schon wieder vergessen, so, ne? Oder irgendwie so, also total bescheuert, ne? Und Jessi hat es halt nicht geschnallt und wahrscheinlich hat Gott sie in dem Moment so blind dafür gemacht, weil sonst hätte sie gedacht, Alter, so ein Assi, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ne? Und ja, also dadurch, dass Gott mir Jesse an die Seite gestellt hat, ist mir klar geworden, wie bescheuert das ist. Ne? Und da kann ich eigentlich auch im Nachhinein, ich meine, vieles von dem hatte ich eigentlich bislang auch wieder vergessen und verdrängt und nicht drüber geredet. Weil ich, dass Stefan mich jetzt gefragt hat, ob ich das mal erzählen möchte, was ich so erlebt habe, kommt vieles wieder hoch und ich erinnere mich und kann auch in dieser Erinnerung echt immer nur sagen, danke Papa, dass du mich da rausgeholt hast. Und jetzt hier zu sitzen und euch das zu erzählen, hat dann auch sein Gutes. So. Ich hoffe einfach, dass ihr mein schlechtes Beispiel euch zu Herzen nimmt und einfach sagt, wenn es mal darum geht, hier komm, ey, ich kann ein Bier in 3 Sekunden austrinken, müsst ihr es aber versuchen, dass er sagt, hier, lass mich in Ruhe. Und einfach Kraft genug habt und stark genug seid, da auch Nein zu sagen. Also es ist nichts, was ich, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wünsche ich euch auf keinsten. Und hoffe echt, ihr bleibt vor dem bewahrt und ihr nehmt mein Zeugnis auch ein Stück weit als ein Armutszeugnis wahr, weil es einfach so ist, das, was ich erlebt habe und wo ich mich lange Zeit für echt gefeiert habe, ey, ich bin der, der am meisten trinken kann und keiner kann so viel wie ich trinken. Es ist total bescheuert. Es ist echt kacke so. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich da rausgeholt hat und dann noch so eine tolle Frau geschenkt hat dazu. Ja.